Jetzt haben wir heute Abend ein Lebensbild keiner Frau, sondern eines Mannes. Jetzt machen wir ganz normal weiter. Ich hatte ja letztes Mal Aquila und Prisca oder Aquila und Priscilla. Heute geht es um den Barnabas. So steht es in unserem Notizenzettel drin. Den Barnabas, und die erste Stelle, die wir in der Bibel vom Barnabas haben, den Sie nicht mit dem Barabbas verwechseln dürfen. Der Barabbas, das war ein Terrorist, ein gewalttätiger Mann, der gegen Jesus ausgelöst wurde, damals in der Haft, als den erschreckendsten und furchtbarsten Gefangenen, damals den der Pilatus Jesus gegenüberstellen konnte, haben wir nun hier den Barnabas in Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37. Barnabas, das N ist der große Unterschied. Freuen uns, dass die Frau Bogisch heute Abend wieder da ist nach dem Krankenhausaufenthalt. Ist doch auch schön. Frau Hieber. Ach ja, wunderbar. Wo ist sie denn? Ach, wunderbar, Frau Hieber. Willkommen. Es ist immer wieder gut, dass wir denn da aufmerksam machen. Josef aber, also so ist ein richtiger Name, Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füße. Also, der hat zwei Namen, Josef, unter dem Namen Josef kennen wir ihn nicht. Wir kennen ihn nur unter dem Namen Barnabas. Warum haben ihm wohl die Apostel einen neuen Namen gegeben? Vermutlich haben sie ihm den Namen gegeben mit dem Augenblick, wie er Christ wurde. Finden Sie es, Apostelgeschichte 4, 36. Apostelgeschichte 4, 36. Ein neuer Name, wir haben das ja schon verschiedentlich bei den Bibelarbeiten gehabt, dass die Namen auch ein Stück weit was ausdrücken in der Bibel. Wir hatten mal hier einen afrikanischen Prediger, ganz berühmter Pfarrer von Nairobi, den Baptistenpastor Dr. Gottfried Osamensa. Und er hat gesagt, warum er Gottfried heißt. Und sagte, es sei ganz wichtig seinem Vater gewesen, mit der Bekehrung die dämonischen Namen abzulegen. Und sagt, bei ihnen haben die Namen alle eine Bedeutung. So bei uns sind die Namen Schall und Rauch, aber in Afrikanern ist das viel mehr. Ich sage das immer gern, bei den Indianern haben die Namen auch alle eine Bedeutung. Wenn ich recht bei meinem Karl May mich noch erinnere, bis 14 haben die keine Namen. Und dann kriegen sie Namen nach ihrem Wesen. Da heißt einer schneller Hirsch oder heißt einer kluge Eule oder was. Ja, sie, danke. Ich merke doch, dass er Karl May gelesen hat. Und so ganz ähnlich wird hier der Name gegeben, Barnabas. Und Sie werden merken, dass der Name passt. Der Oberkirchenrat, der ist auch nicht mehr das, was er war, als Frau Wunderlich in der Oberrat. Die haben mir heute einen Brief geschrieben, sehr geehrter Herr Winrich. So, mir eine Ehre, dass die Frau Amtmann mit mir so vertrautes Verhältnis hat. Aber ich sage ja immer mit seinen Namen, manche versuchen meinem Namen noch einen Sinn unterzulegen mit dem Schiefbauch und Schiffbruch und so weiter. Aber der Barnabas, der hat wirklich einen Sinn. Der Barnabas, das heißt nämlich übersetzt, Sohn des Trostes. Ist ein aramäischer Name, Bar ist im Aramäischen das, was im Hebräischen Ben ist. Und der Barnabas ist der Sohn des Trostes. Jetzt gehen wir zuerst mal nochmal nach seinem Lebensbild. Hoffentlich langweile ich Sie heute Abend nicht mit diesen Bildern. Aber mir ist mal wichtig, diese ganz allgemeinen Dinge zu sagen. Wir haben am Sonntag vom Teufel gesprochen und haben vom Glauben an Jesus gesprochen, aber es ist mal auch wichtig, so ein normales Durchschnittsleben der Urgemeinde anzusehen und wie Gott diese Leute auch gebraucht, die nicht Schlagzeilen machen. Der Barnabas war nicht ein hervorragender Evangelist oder ein Missionar, von dem man Großes erzählt wie von Paulus, sondern ein Mann, der immer im zweiten Glied war. Und das ist eine ganz große Ermutigung dann auch für uns heute. Er stammt aus Zypern, also, und er war Jude. Woran weiß man das? Weil er Levit war. Leviten sind ja die Nachfahren der Leviten, der jüdischen Levitenstämme. Es wird bei den Juden ganz stark durchgeführt. Wir waren jetzt vor ein paar Tagen zusammen, da sagt jemand, mein Vater war Jude und er hieß Kohn. Das heißt, wenn er Kohn heißt, dann heißt er Kohen, dann ist er Priester. Kohen sind Priestergeschlecht. Und das ist beim jüdischen Namen Kohen Bendit, ist ganz klar, das ist levitischer Einschlag wieder drin. Und das kann man ganz einfach folgen. So war der Barnabas aus einem Levitengeschlecht. Die Juden führen das also bis heute durch. Und das gibt also auch heute in Israel immer noch Probleme, weil die strenggläubigen Leviten sich im Levitengesetz unterwerfen müssen. Anders als die anderen. Levit darf zum Beispiel keinen Friedhof betreten. Und das war, die Leviten, das wusste also jeder, er stammt aus dem Priestergeschlecht. Warum wohnt er in Zypern? Er gehört zu den zerstreuten Juden, der Diaspora, und muss offenbar nach der Auferstehung Jesu erst Christ geworden sein. Gehört zu diesen ersten Bekehrten in der Pfingstzeit oder kurz darauf. Er war sicher in Jerusalem, um Pilger zu sein, oder hat er sonst etwas vielleicht auch noch mit dem Levitendienst tun müssen, kam dann daher, wir kennen das ja auch beim Vater des Johannes des Täufers, dass sie von auswärts reinkamen, wenn sie ihre Dienstwochen hatten und so weiter. Ob er noch Dienste macht im Tempel, weiß man nicht, aber er hat jedenfalls seine levitische Abstammung sehr ernst genommen. Aus Zypern, das ist wieder wichtig, das ist also die Insel, er ist kein Zypriote, sondern ein Jude der Zerstreuung. Wir haben ja die Juden in der Zerstreuung schon zur Zeit Jesu im ganzen Mittelmeerraum. In Alexandria wurde die Bibel ins Griechische übersetzt schon, mit Rücksicht auf diese Juden, und überall finden wir die jüdischen Synagogen. Wir hatten ja Aquila und Priscilla, die von Rom vertrieben wurden und die in Pontus waren. Also überall haben wir schon die verstreuten Juden zur Zeit Jesu. Wieder ist hier zu fragen, ob hinter diesem Lebensschicksal nicht auch sehr viel Not steht. War er auch vertrieben? Hat er Antisemitismus gespürt? Warum finden wir ihn in Jerusalem? Aber der Bibel ist das gar nicht wichtig. Übrigens finden Sie das immer wieder, dass diesen alten, vergangenen Dingen nie nachgetrauert wird. Am schönsten haben Sie dies nachher, wie die Jerusalemer Christen vertrieben werden und nach Antiochien kommen. Und da redet keiner von dem, was er verloren hat. Und keiner von der schweren Lebensführung. Sondern sie sind alle so erfüllt von Christus. Und das ist wichtig, dass Leute, die Jesus gehören, nie rückwärtsgewandt sein dürfen. Auch nie hängen bleiben dürfen an dem Schweren ihres Leben, sondern wissen, sie haben noch eine große Lebensführung vor sich. Und da muss man seine ganze Kraft zusammennehmen. Und da bitte ich Sie auch immer wieder, dass Sie solche Leute sind, die sagen, ich bin gespannt, was Jesus von heute ab aus mir macht. Ich habe noch große Erwartungen. Übrigens, auch altersmäßig ist ja das, was heute unsere Gesellschaft macht, so mit 58 in Ruhestand, so unbiblisch. Von Gott her gesehen sind gerade auch Menschen, die ein hohes Alter erreichen, nochmal ganz wichtig und werden gebraucht bei Mose. Wie alt war er? 110 oder was? Und seine Augen waren nicht schwach geworden. Macht nichts, wenn der Leib müde wird. Aber dass die Augen noch hell sind und dass sie noch Dinge beurteilen können und dass man noch mit seinem Denken die Dinge erfasst und noch wirken kann für den Herrn, das ist wichtig. Also wenn wir der 100. feiern, da machen wir auch nochmal ein Fest. Dann ein Levit aus Zypern gebürtig kriegt von den Aposteln einen neuen Namen, den Barnabas, den Namen. Es ist einfach schön, wenn man auch in seinem Leben sagen kann, bei mir ist ein Einschnitt. Früher und jetzt. Es ist wunderbar, wenn Sie sagen können, ich gehöre jetzt Jesus. Früher in meinem Leben war es anders, aber jetzt ist ja oft ein Streitpunkt, dass man sagt, ob man das Datum seiner Bekehrung beurteilen kann. Das mag nicht immer so sein, aber man muss wissen und sagen, früher und jetzt ist ein Unterschied. Man muss irgendwo einen Einschnitt sehen, ob man das auf die Stunde markieren kann, das ist nicht so wichtig, aber es muss ein Unterschied sein zwischen früher und zwischen jetzt. Denn das gibt's, ein neues Leben, das man beginnt und wo man sagt, ich gehöre Jesus und ich weiß, dass er mich annimmt und ich bin errettet und ich weiß, dass ich im Himmel mein Heimatrecht habe und ich weiß, dass Jesus aus meinem Leben Frucht wirkt. Und das muss man wissen. Der Barnabas war ein gläubiger Mensch und die Bibel sagt immer wieder, dass das dazugehört. Und das ist heute ein bisschen verwischt bei vielen, die sagen, ich bin da mir nicht so sicher, ob ich Christ bin. Das müssen Sie wissen. Sie müssen wissen, ob Jesus Sie angenommen hat, ob er Ihnen die Schuld vergeben hat, ob er in Ihrem Leben wirkt, Frucht schafft. Muss man wissen. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. In dem Bild vom Weinstock ausgedrückt, Johannes 15, muss man ganz fest wissen, ich bin von ihm gebraucht und gehöre ihm. Ohne Jesus können Sie nicht viel machen. Das hängt daran, ob Sie mit Jesus im Glauben verbunden sind und ob Sie so von ihm gebraucht werden. Wir kennen das von unseren jungen Leuten, dass sie immer wieder Idole suchen, Leute, an denen sie sich ausrichten, Leitbilder. Und ich finde, so ein Josef oder hier Barnabas, wie er dann genannt wurde, der könnte für manche von ihnen so eine Figur sein, an der man sich ausrichtet und sagt, der Mann, der macht mir Eindruck, auch wenn er in der Bibel dann nur am Rande erwähnt wird. Also er hat einen neuen Namen, weil er Jesus gehört und weil er Jesus nachfolgt. Und dann hat er die Brücken abgebrochen. Das ist mein zweiter Punkt. Die Brücken abgebrochen. Woraus lese ich das? Er hat die Brücken abgebrochen. Der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Also, wenn Sie einen Bauplatz haben und verkaufen den, dann ist das wahrscheinlich eine reine Frage der Geldanlage. Für einen Juden nicht. Warum? Weil ein Jude ein Erbgut nicht verkaufen durfte. Ich habe jetzt gerade die Stelle nicht parat, aber ich habe sie neulich mal nochmal rausgesucht, bei der Geschichte vom Nabots Weinberg. Man kann sagen, der Nabot war ein blöder Querkopf, gibt ja solche Typen, nicht? Die einfach sagen, nee, ich verkaufe das nicht, und weil mein Vater und mein Großvater und so. Aber wenn Sie mal nachgucken, im Mose, 4. Mose, 5. Mose, kommt es völlig klar, du sollst das ererbte Land, weil du sonst keinen Erbteil mehr hast am verheißenen Land. Israel ist das einzige Volk der Welt, das eine Landverheißung hat. Und da war es ganz wichtig, dass das Land nicht verkauft werden durfte. In Israel war es dann auch so üblich, dass selbst wenn das unter der Schuldlast war, die Schuld erlassen wurde, das Land wieder zurückgegeben wurde. Gott wollte nicht, dass die Juden Fremdlinge im verheißenen Land werden. Und jetzt verkauft der Mann dieses Land, das für ihn als in Zypern wohnender Jude doch ganz wichtig war, in Jerusalem, im Heiligen Land. Das wäre ja für Sie nur aufregend, wenn Sie sagen, da hätte ich einen Weinberg oder Eggerle oder irgendeinen Bauplatz. Und er verkauft ihn, weil ihm das himmlische Bürgerrecht wichtig war bei Jesus. Und er bricht die Brücken ab und sagt, jetzt geht mir es nimmer um die alten jüdischen Traditionen. Da sehen Sie, wie der Glaube plötzlich Auswirkungen hat bis ins Leben hinein und hier ganz konkrete Schritte geht. Er gibt dieses Heimatrecht auf, weil er das in Jesus gefunden hat. Und das ist jetzt wichtig, weil wir manchmal auch so sehr an irdischen Dingen hängen und sagen, das ist da, wo meine Mutter und wo ich als Kind war und so weiter. Ich verstehe auch alle, die etwa Heimat verloren haben und die sagen, für mich bedeutet das auch sehr viel in Ostpreußen oder im Sudetengau oder wo das war. Auch hier würde ich sagen, die Bindung an Jesus gibt uns einen ganz neuen, zukunftsgerichteten Sinn. Und für was hat er das Geld hergegeben? Es war damals in Jerusalem eine große Liebestätigkeit unter den Armen, unter den Notleidenden. Hier ist ein Stück der Auferstehungskraft Jesu sichtbar geworden. Wir sagten es neulich schon beim reichen Jüngling, es gibt in der Bibel kein Gebot, dass man alles verkaufen muss. Ist nicht richtig. Aber es gibt immer wieder Lebensführungen, dass Menschen sagen, ich möchte mich frei machen, ich möchte mich nicht binden. Und es ist immer wieder eine Frage, wie Gott Menschen führt. Und Barnabas war so geführt. Sie kennen nachher Ananias und Sapphira, die haben es nachgemacht. Man fragt ja immer wieder, was war? Ich meine, in der Geschichte von Ananias und Sapphira sieht man ganz deutlich, sie haben eigentlich die Sache nachgeäfft und wollten eine große fromme Schau machen und haben gesagt, alles Geld haben wir dargebracht, und sie haben natürlich das nicht so gemacht, wie es der Barnabas gemacht hat. Und Gott sieht das Verlogene und das Heuchlerische. Ich darf ja von meinem Geld gerne was behalten, aber ich sollte nicht so tun, wie wenn ich alles Gott gebe. Und dieses war bei Ananias und Sapphira dann so schrecklich, dass sie Gott belogen haben. Ich hoffe, dass Ihnen deutlich wird, wenn ich so in der Kürze nur anreise. Also vor Gott kann man keine Schau machen, wenn einer sagt, ich möchte Gott dienen. Es muss ja gar keiner das hergeben. Bei Barnabas war das aufrichtig und echt, und er gibt das los. Wir müssen immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht verlieren in den Dingen dieser Welt. Es war neulich beim reichen Jüngling, reichen jungen Mann, nicht ganz möglich, alles dazu Nötige zu sagen. In einer Predigt, die ich las, sagte einer der Ausleger, man soll beim Geld nie witzig vom Mammon reden. Denn wenn Jesus vom Mammon redet, meint er, dass wirklich der Teufel drin steckt. Und das sei gar kein Spaß. So und so viele Menschen hätten ihr Seelenheil am Geld verloren. Und es ist sehr richtig, dass eine ganz große Wachsamkeit da sein muss. Wir sehen es ja, wie unser Volk gefangen ist im Moment. Wir wissen alle, dass das irgendwo nicht mehr weitergeht, aber jeder sagt, so nicht, bei mir nicht. Und es muss gespart werden, aber dann nur beim Jäger 90, aber bei mir nicht. Es ist so richtig. Und das Geld hat natürlich alle Menschen im Griff und das geht auch sicher uns so. Und da müssen wir aufpassen, ob das wirklich mit Gott so geklärt ist, im Gehorsam, dass ich sage, ich stehe über diesen Dingen und ich bin nicht abhängig von diesen Dingen, sondern ich kann es Gott hergeben. Es ist Ballast, das wir mittragen, Gepäck, das uns beschwert, lasst uns ablegen, was uns träge macht. Dazu gehört auch das Hängen in den irdischen Gütern und das hat er hier frei hergegeben. So. Das Zweite, was wir hatten, einer, der abbrechen kann mit den Brücken, ist auch uns hier ein Vorbild. Und nun kommt das Dritte, der Bruder. Mir ist das Wort vom Bruder sehr wichtig. Ich weiß natürlich, dass das Wort Bruder auch verballhornt wird und verblödelt wird. Aber in der Bibel hat es eine große Bedeutung, Schwester und Bruder, weil das Jesus selber gesagt hat. Das sei das, wie wir miteinander umgehen sollen. Und wir haben jetzt Apostelgeschichte 9, Vers 27. Saulus, der Verfolger der Christen, war aus Damaskus geflohen. In Damaskus war ja der König Aretas. Für alle Israelreisende ist wichtig, das einzige Mal, wir haben es neulich schon mal gehabt in der Bibel, wo wir die Nabatäer haben. Die Nabatäer mit Aftat. Der Aretas war ein Nabatäer. Deswegen der Saulus an der Mauer im Korb von Damaskus hinuntergelassen wurde. Weil die Nabatäer, da sehen Sie, wie die Nabatäer geherrscht haben noch zur Römerzeit, in Damaskus sogar und in Aftat und so weiter waren sie auch später sehr stark. Vor dem König Aretas ist der Saulus geflohen und kam wieder, das mit dem Aretas steht irgendwo anders, ich finde gerade die Stelle nicht, Sie können es in der Konkordanz nochmal nachgucken, steht es nachher in einem Paulusbrief, wo das erwähnt. In Jerusalem versucht nun, Vers 26, Saulus sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich vor dem Spion. Die sagten, der spielt nur. Und nahmen das nicht ernst. Das war schwierig, wenn da plötzlich einer reinkommt in der Verfolgungssituation und sagt, der ist vom Geheimdienst, ist ein Stasi-Mann und so weiter. Und jeder drückt sich. Es ging ja ums Leben. Stephanus war ja umgebracht worden. Und da heißt, sie glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Wie will man das testen? Der kann ja auch fromm heucheln. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln. Warum der Barnabas solch einen Mut hat, weiß nicht. Also uns fehlen solche Barnabas-Gestellten in Bibeltraining, die heute Abend merken, neben ihnen sitzt jemand, der ein bisschen sich einsam fühlt und sagt, komm, ich höre noch ein bisschen zu und was bewegt dich? Und die Brücke schlagen am Sonntag im Gottesdienst. Das sind manche, die wollen sich zur Gemeinde halten und kriegen die Brücke nicht. Muss gar nicht viel machen, aber der Barnabas war ein Mensch, der vertraut, der sich auch lösen kann von seinen Freunden und sagt, jetzt geht's zuerst um den einen, der Zugang sucht. Und den Blick muss man sich schenken lassen. Für Menschen, die von außen herkommen, die Vertrauen möglich machen, denn der Saulus schafft das irgendwie nicht und kriegt das nicht hin. Wir reden so oft über unsere missionarischen, evangelistische Aufgabe. Fällt Ihnen das auf? Wir haben ja alle Schulungen und so weiter hinter uns und wir können das auch genau sagen. Wir können die vier geistlichen Gesetze und so weiter, wie man das machen muss. Aber wenn sich wirklich einer bekehren sollte, und das kommt ja immer wieder vor um uns her, in den meisten Fällen kriegen wir die menschliche Brücke nicht. Ich habe mit der Hertha Maria Haselmann gesprochen, die in Frankfurt die Drogenrehabilitation von dem Haus Metanoia macht. Und die hat gesagt, die meisten evangelikalen Christen, die meinen es ganz ernst, sie können predigen und die können auch was sagen, aber sie können Menschen nicht liebend zugehen. Das ist alles irgendwie verkrampft. Die können nicht natürlich auf Leute zugehen. Die können auch nicht mal zuhören, warum ein Mensch da ist. Und die wissen immer, die meinen immer, sie müssen wissen, was der andere hat. Sollte man sagen, ich will mal das kennenlernen. Und ich höre mal. Bin mal gespannt, was der mir erzählt. Und dann möchte ich versuchen, ob ich da das Wort habe. Und ich glaube, dass Ihnen vielleicht es so ist, dass Sie sich manchmal gezwungen fühlen und meinen, Sie müssten ganz schnell was sagen. Muss man gar nicht. Die besten Leute sind die, die zuhören können. Und die auf den anderen eingehen können. Und gerade auch bei vielen gefallenen Menschen, suchtkranken Menschen, sicher auch Menschen, die ganz tief gefallen sind im Dirnenmilieu oder irgendwo, und die wieder Liebe und Zuneigung brauchen und Verständnis, dass man sie anhört. Es ist interessant, dass Gott solche Bekehrungen macht, wie beim Saulus. Und die Gemeinde rechnet gar nicht damit, dass da einer kommt und vor der Türe steht. Ist ja ganz ähnlich gewesen beim Zachäus, der zu Jesus will und die Leute stehen alle da und der kommt gar nicht vor. Weil die anderen alle da stehen und den Weg versperren. Und ich kenne gar keine Lösung, weil es ist schwierig, bloß, dass man einfach bittet und sagt, Herr, jetzt heute möchte ich wieder merken, ob um mich her so Leute sind. Bloß, dass ich es nicht als Kasperles-Theater nehme, wenn ich immer sage, gucken Sie doch mal in Ihrer Nähe. Ich meine das immer ganz ernst, dass ich einfach denke, vielleicht ist da jemand, der jetzt jemand braucht. Der bloß einer sagt, ich will da jemand mal sagen oder Lasten loswerden. Und das ist so wunderbar. Das hat der Barnabas geschafft. Und er hat erzählen wollen, was er mit Jesus erlebt hat. Und interessant, steht gar nicht da, was der Barnabas gepredigt hat. Er hat was zugehört. Jetzt kommt Apostelgeschichte 11. Der Barnabas kann auch ermahnen. Jetzt redet er auch. Apostelgeschichte 11, Vers 19. Das ist jetzt die Situation der Christenverfolgung. Nach dem Tode Stephanus, die Christen fliehen, kommen ins phönizische Antiochien. Es gibt zwei Antiochien in der Apostelgeschichte. Es waren zwei große Städte mit dem gleichen Namen, die muss man auseinanderhalten. Antiochien in Pisidien und Antiochien in der phönizischen Küste, also nördlich von Israel. Das andere liegt in der Türkei heute. Und die gingen in das große Antiochia, drittgrößte Weltstadt damals, gingen dorthin. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Ich sagte schon vorher, diese Leute in Antiochien, die Flüchtlinge, haben nicht von ihren verlorenen Gütern gesprochen, sondern bloß von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und das müssen sie immer wieder wissen. Was bei ihnen echt kommt, das überzeugt auch die anderen am meisten. Lebensberichte. Ich war dankbar, dass meine Frau es vorhin gemacht hat. Ich habe auch gedacht, das ist vielleicht immer das Schönste, weil man sagt, da hat jemand was erlebt. Da haben wir gar nicht geahnt, so machtvolle Wunder. Und es waren noch einige mehr. Auch als unsere vier Kinder schon da waren, noch einmal ganz tief am Tod vorbei. Also, dass man immer wieder weiß, dass viel erlebt, und das ist dann, solche Lebensberichte sollten wir mehr erzählen. Zeugnisse geben von der Größe Gottes. Und jetzt kommt die Kunde, Vers 22, zur Gemeinde nach Jerusalem. Und die Gemeinde in Jerusalem wusste natürlich noch gar nicht, wie das ist, wenn Leute aus dem Heidentum zu Jesus kommen. Die kann ja nur die Juden rüsten. Die Griechen, die in der Apostelgeschichte genannt waren, waren natürlich auch griechische Juden. Aber das erste Mal sind in Antiochien Heiden zum Glauben gekommen. Die haben keinen Sabbat gehalten, die waren nicht beschnitten, die hatten die Reinheitsgesetze. Ein Jude sagte, kann in das Haus überhaupt nicht reingehen. Und das war ja ein ganz schwerer Schritt für den Petrus und hat ja unheimliche Kämpfe gegeben, im Galaterbrief und der Apostelgeschichte, ob man überhaupt mit denen zusammenkommen darf, ob man denen die Hand reichen kann. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie für Juden der Schritt war zu den Nichtjuden. Die hatten zwar Jesus, aber das ganze andere nicht. Selbst der Petrus hat immer gemeint, er müsse doch so viel wie möglich vom jüdischen Gesetz den Heiden auferlegen. Paulus hat ja mit ihm gestritten. Und es war ja für den Paulus als Rabbine ganz arg schwierig, das alles über Bord zu werfen, was ihm doch von Kind auf so lieb war. In dieser Situation sagten sie, ist es überhaupt, was dort unter entstanden ist, etwas anderes als eine ganz mysteriöse Sekte? Das ist doch sicher ein okkultes Stück. Das müssen wir radikal bekämpfen. Da waren sicher Stimmen unter den Aposteln, die gesagt haben,
Das Ganze muss gebannt werden. Das darf nicht mehr weiter sein. Das ist wie man heute in Afrika als solche Mischkulte hat, die sich mit der dämonischen Welt dort Afrikas verbinden und noch ein bisschen Christentum aufsetzen. Und dann haben sie gesagt, einer muss hin und muss das Ganze mal prüfen, ein Lehrzuchtverfahren. Nicht? Mal prüfen, ist das biblisch oder ist nicht biblisch? Und dann haben sie gesagt, das kann nur einer machen, das war der Barnabas. Und das zeigt, dass er für diese Aufgabe gewachsen war. Es kam die Kunde davon, Vers 22, der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochien ginge, als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah. Der hat beurteilen können, was ist für eine Gemeinde wichtig und was ist unwichtig. Er hat sich nicht an Randdingen aufgehalten. Er hat gesehen, da hat Gottes Barmherzigkeit gewirkt, und das ist eben das Allerwichtigste. Wenn Gott Menschen bekehrt, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen, an dem Herrn Jesus zu bleiben. Der hat die Hauptsache zur Hauptsache gemacht. Der hat nicht gesagt, jetzt passt mal auf, dass er auch dieses und jenes noch macht, denn die Reinheitsgesetze hatten doch alle ihren Sinn. Es gibt ja so schöne Bücher, dass man sagt, es wäre also wirklich gut, wenn wir heute wieder nach den Reinheitsgesetzen des Alten Testaments leben würden, hätten wir viele Krankheiten nicht mehr. Das Buch von Allen heißt ja, vermeidbare Krankheiten und so. Die Bibel ist ja nicht dumm. Aber da gäbe es ja logische Gründe. Mit Frau Rieger, wir verstehen uns ja wieder, wenn es um Schwein geht und so weiter. Wenn Frau Rieger mich anstrahlt, dann denkt sie an ein Schwein. Also, dass man kein Schweinefleisch essen soll oder so, weil das ungesund ist. Ich will aber das Thema jetzt nicht vertiefen. Aber der Barnabas sprach nicht über Schweine. Sehen Sie? Und sprach nicht über Fleisch und sprach nicht über Taufe und sprach nicht, sondern sprach, Jesus ist das Einzige, was Not tut. Dabei müsst ihr bleiben. Und das ist so entscheidend wichtig, weil es immer wieder Leute gibt, die alle möglichen Randpunkte außen hinstellen. Menschenskinder, das in dieser geistlichen Lage, man sich im Gemeindeblatt nur über die Talere der Pfarrer streiten kann. Also ich würde am liebsten überhaupt keinen mehr anziehen jetzt. Dann würde es, aber meine Frau hat doch noch Einfluss auf mich. Wenn das eine Kirche nicht merkt, dass das nicht die geistlichen Fragen unserer Zeit sind, können sie doch anziehen, die dürfen Pelzmäntel anziehen, wenn sie predigen wollen. Aber wenn das irgendetwas verbessert in der geistlichen Sicht, man kann dauernd Randfragen machen, Abendmahl und so rum und so. Es geht doch darum, dass Menschen Jesus finden in einer verlorenen Welt, wo die Gottlosigkeit vorwärts schreitet. Und der Barnabas war einer, der gewusst hat, um was geht. Der ermahnt und sagt, das ist wichtig. Woher der das hat? Vom Geist Gottes. Und das ist biblisch so wichtig. Die anderen Dinge sind uns vielleicht auch noch bedeutsam, aber sie kann in der entscheidenden Frage nicht diesen Stellenwert bekommen. Vers 24, denn er war ein bewährter Mann, ein reifer Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde vor den Herrn gewonnen. Jetzt machen wir das gleich noch weiter. Ein Mann, der sich auch von Gott führen lässt, der könnte mit der Vers 25 noch dazu. Ein Mann, der sich von Gott führen lässt. Die guten Ideen, die man braucht, die haben wir alle nicht. Die muss uns Gott eingeben. Und steht ja gar nicht viel in der Bibel drin, wie man Gemeindearbeit machen muss. Aber Gott wird uns die richtigen Gedanken geben. Ich erzähle so gern die Geschichte, die haben Sie auch schon oft gehört, wie wir im Schwarzwald waren und meine Frau hat Mädchenarbeit begonnen und als dann, ich weiß nicht, im siebten oder achten Monat, sagt man, das ist also schwierig mit den 14- und 15-jährigen Mädchen, das sieht ein bisschen komisch aus und meine Frau hat sich auch nicht mehr so gefühlt und haben gesagt, jetzt müssen wir jemanden finden, der den Mädchenkreis weitermacht. Wir haben also gesagt, da ist niemand in der Gemeinde und irgendwann so abends, wenn man so beim Einschlafen wach liegt, kam uns beiden plötzlich die Idee, na, die hat uns Gott gegeben, da ist doch die Frau Melzer. Ist neulich heimgegangen, die war frühere Kindergärtnerin, also wenn Sie das wissen, was die in den nächsten 20 Jahren für die Mädchenarbeit dort oben bedeutet, so begabt. Aber da sind wir vorher nie drauf gekommen. Gott muss manchmal auch die Leute führen und sie werden hier die Wunder Gottes auch erleben. Das ist ja auch immer wieder wichtig, wenn ein wichtiger Mitarbeiter geht, Nachfolge gesucht werden muss. Man darf die Führung Gottes erleben. Und der Barnabas hat plötzlich eine Idee. Nach Antiochien muss man einen Seelsorger holen, der diese schwierige Situation unter den Heiden meistern kann. Dann hat er gedacht, seit Jahren sitzt arbeitslos der Saulus in Tarsus. Und dann holt er ihn.
Der Saulus, der bekehrt war, der von Gott berufen war. Und der Barnabas bringt die beiden zusammen. Die Gemeinde von Antiochien und den Saulus. Und Antiochien war später das Zentrum für die Weltmission. Das, was Ludwig Hofacker Gemeinde für viele Missionen der Welt ist. Also ein Stück Zentrum, wo so viel rausgeht. Schön. War Antiochien damals ein ganz wichtiger Platz. Der Barnabas hat dieses getan, aber nicht, dass ich meine, das wäre irgendeine clevere Idee. Das ist ja so toll, wie das in der Bibel läuft. Das ist wirklich Gottes Führung, Gottes Leitung. Wir finden den Barnabas nachher ja als Begleiter des Paulus. Auf der ersten Missionsreise, dass ich das noch fortsetze, Kapitel 13 und 14 der Apostelgeschichte. Sie lassen sich von Antiochien aussenden, die zwei miteinander. Und da machen sie jetzt wieder schöne Erfahrung. Ich bin überzeugt, dass in der Bibel alle Details sehr korrekt sind. Und zwar wie das Gleiche. Es heißt zuerst Barnabas und Saulus und nachher heißt es einfach Saulus und Barnabas. Der Barnabas ist sogar ins zweite Glied zurückgegangen und hat gemerkt, Gott hat dem Saulus, dem Paulus, Gaben verliehen, die er mir nicht gegeben hat. Und das war nicht leicht. Und er hat sie anerkannt und so hat Gott sie gesegnet. Super. Wie der zurücktritt, und da finden wir sie in dem anderen Antiochien, in dem Antiochien in Pisidien, Kapitel 13, Vers 13. Das ist jetzt, unsere Frau Baumann war doch immer dort gereist, ist ja heute Abend nicht da, die Apothekerin, die hat uns mal da erzählt von Tarsus und so. Das ist die Zilizische Pforte im Taurusgebirge, was der Paulus da gewandert ist, mit dem Barnabas zusammen, das müssen wir jetzt richtig erzählen, das ist schon wandermäßig super. Oder wenn Sie mal eine Türkei-Reise machen, das einmal zu sehen. Und kam dann schließlich nach Ikonion und von Ikonion in Lystra. In Lystra haben sie den lahmen Mann geheilt miteinander und die Leute meinten, sie seien Götterboten. Jupiter und Merkur. Der Merkur ist doch der Götterbote, der auf der alten Kanzlei auf dem Türmle drauf ist, der so schön springt. Und welcher war der Merkur? Das steht auch nochmal da. Vom einen sagten sie, sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und haben die da angebeteten Opfer gebracht und dann, Paulus ist mitten reingesprungen und sagt, wir sind doch Menschen. Und jetzt kommt die Gegenreaktion. Da haben die Leute sich betrogen gefühlt und haben sie gesteinigt. Als Folge, so wankelmütig. Und war halbtot. Und so hat Paulus sich nochmal aufgerichtet. Wunderbar, wie die beiden miteinander für Gott gebraucht werden, um viel Frucht zu bringen. Treue Begleiter. Also sich von Gott führen lassen. Jetzt kommt noch was. Es gab auch Zank. Streit. Mir leid, dass es gibt unter Urchristengemeinde. Sie haben vielleicht ein anderes Bild, dass da immer alles sehr friedlich war. Stimmt ja nicht. Jeder Brief des Neuen Testaments ist im Streit geschrieben. Jeder. Johannesbrief sogar, der doch so viel von der Liebe handelt. Ganz stark. Und es gab einen schweren Streit zwischen Paulus und Barnabas. Das geht manchmal nicht anders. Und zwar ging er um den Johannes Markus. Wir werden das noch ausführlich behandeln, wenn wir den Markus kommen. Aber an dieser Stelle gab es keine Versöhnung. Und zwar war der Johannes Markus ein Versager. Er war auf einer Missionsreise, auf der ersten Missionsreise, durchgebrannt. Er hat Heimweh bekommen und war weg. Und der Paulus hat gesagt, nie mehr nehme ich einen Versager mit. Das war schlimm. Versagen ist schlimm, treulos sein ist schlimm. Wenn man seine Aufgabe, die man verspricht, nicht macht, ist es schlimm. Wir haben ja manchmal so Sünde, wo man sagt, das sind Sünden und so, gell, Ehebruch und so. In der Bibel gibt es auch viele andere Sünden, die alle gleichwertig sind. Und da gehört Treulosigkeit auch dazu. Und der Paulus hat es ganz ernst genommen und sagt, Johannes Markus, nie mehr kann ich den brauchen. Und der Barnabas war sein Onkel. War Onkel oder Vetter? Ich meine, Onkel sei er gewesen. Und er hat gesagt, ich nehme ihn nochmal mit. Und sie gerieten hart aneinander. Wollen Sie es noch sehen? 15, Vers 36, Kapitel Apostelgeschichte 15, 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und uns nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Das ist der Johannes Markus, den wir dann also noch pünktlich brauchen, weil er nämlich sein Haus der urchristlichen Gemeinde zur Verfügung gestellt hat in Jerusalem. Und darum war das das Zentrum der Gemeinde. Ein für sich so ein wichtiger Mann. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander. Das sind die Fetzen geflogen. Heieiei, nochmal. Wir tragen schon unsere alten Art noch schwer. Ich möchte da nichts entschuldigen, aber es ist eben manchmal schwierig und jeder hat auch recht gehabt. So, dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Silizien und stärkte die Gemeinden. Wir finden dann im Kolosserbrief, Kolosser 4, Vers 10 nochmal den Johannes Markus, da steht's. 4, Vers 10. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Entschuldigung, der Vetter, ich habe nur wegen Alter gedacht. Der Vetter des Barnabas, seinetwesen habt ihr schon Weisung empfangen, wenn er zu euch kommt, nehmt ihr auf. Der Paulus hat sein Urteil revidiert. Es ist gar keine Schande, auch mal zu sagen, ich sehe es heute anders. Und der Barnabas war wirklich ein Ermahner, ein Mann, der Brücken schlagen konnte, ein Mann, der ermutigt. Und jetzt möchte ich Ihnen zum Schluss einfach noch sagen, das ist etwas Wichtiges. Wenn einer Mut machen kann, du kannst es, haben Sie heute schon Menschen Mut gemacht, aufgerichtet. Du kannst das. Du siehst gut aus, schön, was du machst, herrlich. Diese Art des Barnabas, und er hat unsagbar viele mit dieser Art zu Jesus geführt. Es gibt also verschiedene Methoden. Und ich glaube, Gott braucht auch den Paulus mit seiner klaren Prinzipientreue und hat auch den Barnabas gebraucht, der sagt, ich gebe ihm auch noch mal eine Chance. Gerade einem jungen Menschen. Und nehme ihn noch einmal mit in den Dienst, sodass er noch einmal gebraucht werden kann. Es gibt noch einmal eine Sache im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 6. Da kommt er noch einmal vor der Barnabas, dass er immer sein Einkommen mit eigenen Händen verdient hat. Er war auch hier der Meinung des Paulus, anders als ich es bin, dass man also gar nicht von den Steuereinnahmen leben soll. Aber er hat dann für seinen Beruf gearbeitet, für seinen Lebensunterhalt, ein ungeheuer zuverlässiger Mann. Und es ist schön, wie Gott so einen Mann gebraucht, der in der Bibel gar nicht in der ersten Reihe steht. Und was wäre die Urgemeinde ohne ihn gewesen? Und so gebraucht Gott sie auch mit ihren Gaben. Frauen und Männer, ich muss nur in meiner Art Gott treu sein. Lassen Sie sich nicht durch irgendwelche Zerrbilder immer wieder umprägen, sondern freuen Sie sich an den Gaben, die Gott Ihnen gegeben hat. Und der Barnabas war ein Mutmacher. Das mit dem Trost ist bei uns auch immer falsch verstanden, als ob das immer das Trösten so etwas wäre, der vertröstet. Ein Mann, der Menschen wieder die Sicherheit gibt, der ihnen den Zuspruch gibt. Ich habe ja oft den Eindruck, dass es auch für uns ganz arg heute wichtig ist, dass wir wieder im Wort Gottes richtig ermutigt werden, dass ich es Ihnen auch heute Abend sage, Gott braucht Sie so. Sie dürfen seiner Vergebung gewiss sein, Sie dürfen fröhlich in den morgigen Tag gehen, Sie dürfen die Sorgen Gott hinlegen, er sorgt für Sie und er führt alles hinaus, den Zuspruch, nicht bloß das Beunruhigen. Ich habe ja oft die Frage auch, ob man heute überhaupt noch beunruhigen muss. Ich habe den Eindruck, viele sind so in der Tiefe ihres Lebens erschüttert, dass man bloß noch trösten will. Den Trost des Evangeliums Menschen zusagen will, so wie der Barnabas es getan hat, dass Menschen glauben können und wieder gewiss werden im Glauben.